Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen heute ein Wort betrachten aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Die Verse 24 bis 27. 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 27. Dort lesen wir: Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass er ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Die Griechen damals feierten zwei große Sportereignisse im Jahr. Zum einen die Olympischen und zum anderen die isthmischen Spiele. Und da diese sogenannten isthmischen Wettkämpfe in Korinth stattfanden, waren die dortigen Gläubigen mit diesem Verlauf des Wettlaufs, diesem Vergleich des Wettlaufs in der Rennbahn sehr vertraut. Die isthmischen Spiele waren Wettkämpfe im antiken Griechenland, benannt nach dem Isthmos von Korinth, wo sie zu Ehren des Poseidon seit 580 vor Christus gefeiert wurden. Und sie gehörten somit zu den sogenannten panhellenischen Spielen. Auch uns sind die Bilder aus der Welt des Sports sehr geläufig. Wir sehen sie fast jeden Tag in den Medien. Junge, vor Kraft strotzende Menschen geben ihr Letztes, um schlussendlich auf dem Siegertreppchen zu stehen. Die Teilnehmer an den Wettkämpfen kamen nicht einfach so von der Straße. Sie haben zuvor viel Zeit und Kräfte investiert, um sich für diesen Wettkampf überhaupt zu qualifizieren. Und dabei hatten sie nur ein Ziel vor den Augen, nämlich den Wettkampf zu gewinnen. Und eine weitere Steigerung wäre es, wenn man eine Serie von Siegen in seiner Sportart einfährt. Denn nur dann wird man auch einen bleibenden Ruhm erlangen und man wird sich noch nach Jahrzehnten an den Namen des Sportlers erinnern. Hinter diesen Siegen stehen natürlich Entbehrungen und natürlich auch die Anstrengung des Wettkampfes selbst. Immer das Beste zu geben und alle Kräfte einzusetzen, um dann im entscheidenden Moment die Nase vorn zu haben. Von daher nimmt der Apostel Paulus in unserem Predigttext heute den Wettkampf im Sport als ein Beispiel für unser Leben in der Nachfolge Jesu. Und da geht es auch um den Einsatz aller unserer Kräfte. Auch wenn die Bedingungen gänzlich anders sind als im Sport. Geht es doch beim Sport um eine kurzzeitige körperliche Höchstleistung, um das Ziel des Sieges dort zu erreichen. So haben wir als Kinder Gottes doch ein viel, viel größeres Ziel vor Augen, das eben nicht im Zusammenhang mit dieser Welt steht. Und daher vergleicht uns hier Paulus mit einem Sportler. Denn wir wollen uns da vier Punkte angucken. Warum? Denn wie ein Sportler lassen wir unser Leben von diesem Ziel bestimmen. Richten unser Leben darauf aus, das Ziel zu erreichen und ordnen dieser Absicht alles andere unter. dabei müssen wir die Trägheit überwinden, die uns alle Tage auch hindern will. Und von daher wollen wir heute Morgen im Predigttext drei Punkte näher beachten. Zum einen das Ziel von uns in der Nachfolge Jesu. Zum zweiten die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um unser Ziel zu erreichen. Und zum dritten über die rechte Gesinnung, in der wir leben sollen. Nun, unsere Absicht ist ja das große Ziel, das Gott in unserem Leben gesetzt hat, zu erreichen. Und Paulus bringt in dem Text diesen Vergleich, indem er sagt, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Somit ist das Ziel, der unvergängliche Lohn also, der Himmel von uns, dass wir eines Tages in der Herrlichkeit bei unserem Herrn sind. Dazu schrieb der Apostel Paulus auch an die Philipper: Ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Für Paulus ist es also nicht wesentlich, was er in seinem irdischen Leben erreicht, sondern wesentlich ist für ihn, an der neuen himmlischen Welt Gottes teilzuhaben. Dieses Ziel ist ganz ohne Frage ein hohes, lohnendes und herrliches Ziel, worauf unser Blick immer wieder gerichtet sein soll. Er hat das getan, weil er sich keinen vergänglichen Kranz aus Menschenhand erhofft, sondern den unvergänglichen, den nur unser Herr Jesus Christus geben kann. Dieser Kranz wird die Vollendung des Lohnes sein und der ihm, also dem Apostel Paulus und auch uns, schon jetzt zuteil wird. Und das gilt auch weiterhin für uns. Für dieses Ziel achtet Paulus auch sorgfältig darauf, dass sein Körper nicht die Herrschaft über ihn gewinnt. Und so verweigert er sich manchmal sogar die Vorrechte und Annehmlichkeiten, die ihm als Apostel zustanden. Wir halten fest, Selbstbeherrschung ist also für den Sieg von einer sehr entscheidenden Wichtigkeit auf unserem Weg. Denn ein jeder von uns sollte bedenken, am Ende der Zeit erscheint Christus und damit auch wir, die er uns zum ewigen Leben berufen hat. Und dann werden wir vor aller Welt als diejenigen offenbar gemacht, die auch wirklich dieses Leben haben. Und wir dürfen uns dann auch freuen, dass wir nicht der Verdammnis und dem ewigen Tod preisgegeben werden. Wir werden uns an den Gaben einer neuen Schöpfung erfreuen können und ein Leben haben, das in jeder Hinsicht auf Gott und unseren Herrn Jesus Christus hin gerichtet ist und somit sinnvoll ist im Gegensatz zu unserem Leben auf Erden. Und in dem nichts vergeblich getan wird in diesem neuen Leben, in dem nicht die Angst um den Verlust des Lebens uns bedroht, weil wir haben ja ewiges Leben dann, in dem nicht Krankheit, Leid und Tod das Leben uns zur Last machen. Nichts Böses wird mehr sein, sondern wir werden ganz auf den Herrn zentriert sein, ihn anbeten, loben, preisen und dienen. Und kurz kann man sagen, wir haben dann unsere himmlische Heimat erreicht und noch mehr. Denn es ist ein Leben ohne Ende. Leben in seiner ganzen Fülle, welches wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Dazu schrieb der Apostel Paulus am Ende seines Lebens an Timotheus in seinem zweiten Brief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 8, folgendes. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb haben. In diesem Vers bestätigt nun Paulus dieses große Ziel, den Lohn für den Wettlauf, mit den Worten, je nach Übersetzung, Kranz oder Krone der Gerechtigkeit. Wie damals der Sieger im Sport einen Lorbeerkranz umgehängt bekam, so bekommt Paulus bei seinem heiligen Gang nun die Gerechtigkeit und die Vollkommenheit, die nur Gott geben kann. Und das bekommen wir auch, die wir Kinder Gottes sind. Und der Apostel Paulus hatte bisher nur seinen Glauben in Christus. Und nun darf er sie bald real und greifbar besitzen. Und dieses Ziel müssen auch wir vor Augen haben. Und auf dieses hin sollen wir auch immer täglich denken und leben. Und wer uns ein anderes Ziel vorgibt oder lehrt, der ist ein Irrlehrer und Verführer. Auch wollen wir beachten, dass wir Menschen sind und dementsprechend natürlich auch Wünsche haben und vielleicht auch Erwartungen haben, die sich noch auf Zeiten der Erde beziehen. Wer aber meint, bei diesen Erwartungen anknüpfen zu müssen und diese Erwartungen mit dem Evangelium bedienen zu müssen, muss sich darüber im Klaren sein, dass er das Ziel verrückt. Sprich, er wird nicht an das rechte Ziel kommen. Dazu ein Beispiel, wenn uns zum Beispiel einer mit einem sogenannten Wohlstandsevangelium kommt und uns dann dir oder mir in Aussicht stellt, wenn du an Jesus glaubst, dann bekommst du ein neues, erfolgreiches, glückliches Leben. Derjenige, der so etwas sagt, der stellt uns hier ein Ziel vor, das von dieser Welt ist und daher ein anderes ist, als das, welches uns der Apostel Paulus hier vor Augen hält und welches auch die Heilige Schrift lehrt. Und solche Erfahrungen sind, so geistlich wie sie sich vielleicht auch vordergründig anhören mögen von dem einen oder anderen, alles innerweltliche Ziele, die von dem eigentlichen Ziel ablenken. Und Gleiches gilt auch, wenn eine Theologie zum Beispiel ein exklusives Gemeindewachstum verspricht. Zwar erscheint es zunächst positiv, wenn eine Gemeinde vor Ort wächst, aber wird damit auch wirklich erreicht, dass die Menschen Jesus Christus so erkennen und so dem Evangelium glauben, dass sie auf das von der Bibel vorgetragene Ziel hingewiesen werden? Man hat oft leider den Eindruck, dass das nicht der Fall ist. Denn nur zu sehr schieben sich menschliche und auf das gegenwärtige Leben bezogene Sehnsüchte und Erwartungen in unseren Vordergrund. In vielen Fällen lassen sich vielleicht auch Bibelstellen finden, die solche innerweltlichen Ziele irgendwie rechtfertigen würden. Dabei vermisst man dann, dass man die betreffenden Stellen vielleicht auch mal im Kontext lesen sollte. Wenn man das nicht tut, nur zu bald dann diktieren diese menschlichen Erwartungen die Inhalte, die dann auch noch leider gepredigt werden. Denn mancher Verkündiger spricht die Leute bei ihren Erwartungen an und findet selbstverständlich dadurch auch Hörer, die ihm bereitwillig zuhören. Vielleicht so eine ganze Menge Hörer. Wer will schon auf ein künftiges Leben hoffen? Und wer weiß, ob es es überhaupt gibt? Und daran wollen wir festhalten, ihr Lieben. Das ist doch ein Evangelium, welches den Menschen im Zentrum hat und nicht unseren Herrn. Und wer der Gemeinde Jesu in dieser Weise predigt, hat das Ziel auch verrückt. Das Ziel heißt doch hier nicht, in diesem Leben allerlei gute Erfahrungen zu machen, vielleicht auch aus der Schwärmerei die Nähe Gottes intensiv zu fühlen oder von Krankheiten geheilt zu werden, die man über Jahre, die einen plagen, oder vielleicht auch ein sonstiges erfolgreiches Leben in Beruf und Umfeld der Familie zu leben. In einer solchen Theologie werden Gaben Gottes für die künftige Welt in die gegenwärtige herabgezogen. Und ihr merkt, damit ist das Ziel komplett verschoben. Und somit die christliche Hoffnung wird dann zu einem innerweltlichen Gut gemacht. Das kann nicht funktionieren. Wir sehen ja auch, was im evangelischen, evangelikalen Lager los ist. Wir dürfen aber auch wissen, dass auch jetzt schon wir Friede und Freude im Herrn haben dürfen. Aber diese haben keinen Sinn in sich selbst, sondern wir haben sie, weil wir dem Evangelium von der Gnade und der Erlösung unseres Herrn Jesus Christus glauben. Und damit kommt dann halt zum Ausdruck, die Kirche ist ja nicht eine triumphierende Kirche. Sie steht in der Auseinandersetzung mit der ungläubigen Welt, die sich sogar die Gestalt einer Volks- ja, oder auch Landeskirche gibt, die gegen den rechten Glauben streiten, die rechtmäßigen Gotteskinder hinausdrängen und dann gar als Sektierer diskriminieren oder gar auch verfolgen. Und so wird der rechtmäßigen Gemeinde Jesu der Kampf regelrecht aufgenötigt. Das war auch die leidvolle Erfahrung des Apostel Paulus. Natürlich können auch andere Dinge so wichtig erscheinen in unserem Leben, dass davon jemand von uns das Ziel aus den Augen verliert. Dinge, die an sich vor Gott so weit in Ordnung sind, zum Beispiel wie die Sorge um die berufliche Karriere. Auch mit diesen gilt es dann umzugehen. Und sie stellen für uns die tägliche Herausforderung von dir und mir dar. Und jetzt kommt die Frage, wie können wir damit umgehen oder was können wir dagegen tun? Das wollen wir nun näher betrachten. Denn es ist bezeichnend, dass der Apostel Paulus in unserem Predigttext als Maßnahme für den Wettkampf, in dem wir stehen, die Zucht des Leibes vorstellt. Denn er sagt, ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Manch einer hat diese Aussagen des Apostel Paulus abgeleitet und gemeint, dass wir uns selbst Schmerzen zufügen müssten als Buße. Etwa zum Beispiel wie ein mittelalterlicher Mönch, der seinen entblößten Oberkörper mit der Peitsche traktierte, um die bösen Begierden in den Griff zu bekommen. Und dass die Peitsche nicht das Heilmittel gegen die Sünde ist, haben die Mönche dann aber leider oft genug erfahren müssen. Paulus sagt auch nicht, dass wir uns generell in einer möglichst weitreichenden, erhaltsamen Lebensweise üben müssen, wenn es hier um den Leib geht, der zu züchtigen ist. Nein, weil er vom Ziel her denkt, lautet die entscheidende Frage, was dient dazu, dieses Ziel zu erreichen? Und eben was nicht. Und dabei geht es auch nicht um die Frage, zum Beispiel, ob ein Christ rauchen darf oder nicht. Oder ob er sich mal an ein Glas Wein erfreuen darf oder nicht. Denn dann würden wir ganz schnell in die Gesetzlichkeit hineinrutschen. Nein, es geht vielmehr doch darum, den notwendigen und in mehrfacher Hinsicht schönen und befriedigenden Umgang mit den Gaben Gottes im richtigen Sinne zu verstehen und in rechter Weise doch zu gebrauchen. Und bei diesen Überlegungen müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass der Leib eben auch ganz normale Bedürfnisse hat, die wir auch respektieren müssen. Auf der anderen Seite aber müssen wir wissen, dass wir oft versucht sind, diese Bedürfnisse entweder aus den falschen Quellen zu stillen oder auf der anderen Seite sie im Übermaß zu befriedigen. Ihr merkt, beides ist nicht gut. Unter den falschen Quellen verstehe ich zum Beispiel, dass der Mensch seinen Hunger mit gestohlen oder betrügerischen erworbenen Geld stillt. Oder dass er seine sexuellen Bedürfnisse bei der Hure oder in vor- oder außerehelichen Kontakten stillt. Oder auch, dass er seinen Einfluss in seinem Umfeld mit Zank und Streit sichert. Der Apostel Paulus schreibt dazu im Römerbrief Kapitel 13, die Verse 13 bis 14, lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Wir sehen also, erkennen an diesem Vers ganz klar, Paulus verbietet weder das Essen und Trinken noch die Ehe. Aber er wehrt sich diesen Missbrauch, wenn man diese Dinge missbraucht, weil eben Missbrauch Sünde ist. Nehmen wir dazu mal als ein Beispiel der Umgang mit Wein. Grundsätzlich hat die Bibel kein Problem, den Wein als eine Gabe Gottes anzusehen. Sie bekräftigt das im Psalm 104, wo es heißt, dass der Wein erfreue des Menschen Herz. Und weiter lesen wir in Sprüchen 9, so gehe hin und iss dein Brot mit Freunden, trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dies, dein Tun, hat Gott schon längst gefallen. Das ist also somit nicht die Verachtung der Schöpfung, wie sie die Menschen mit einer sogenannten enthaltsamen Lebensweise, wie wir es eben gehört haben, immer wieder verbreitet haben. Aber andererseits sagt die Schrift auch, sieh den Wein nicht an, wie er rot ist und im Glas so schön steht. Er gläht glatt ein, aber danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Damit ist nichts anderes gemeint, dass der Wein eben auch betrunken machen kann und einen Menschen dahin führt, nicht mehr Herr seiner selbst zu sein. Und dadurch ermahnt der Apostel Paulus in Epheser 5, säufert euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen erfolgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ihr merkt, da baut sich ein Spannungsfeld auf. Also gilt es doch, die Spannungen zwischen der Freude am Wein und dem Besäufnis auszuhalten. Das aber geht nur, wenn die Einsicht vorausgeht, dass man mit Alkohol keine gefühlmäßigen Bedürfnisse stillen oder gar ein Problem lösen kann. Und dass die Flucht in den Alkohol immer eine Sackgasse ist. Schon im Alten Testament kritisierte der Prophet Jesaja solch materialistischen Lebenshaltungen, die in der Bedienung des Bauches den Lebenssinn sieht, wenn er sagt in Kapitel 22, Vers 13, aber siehe da, lauter Freude und Wonne, Rinder töten, Schafe schlachten, Fleisch essen, Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, wir sterben doch morgen. Wer meint, mit dem Wein seinen Lebenshunger stillen zu können, der missbraucht die Gabe Gottes, selbst wenn er sich nicht bis ins Koma besäuft. Wer seine Freude aber an dem Heiligen Christus hat und das gesteckte Ziel, welches wir haben, fest im Blick hat, der wird wissen, wann er mit dem Weintrinken aufhören muss. Das gilt natürlich auch für alle anderen alkoholischen Getränke, wie Bier und so weiter. Nicht, dass einer meint, dass sich das nur auf den Wein bezieht. Paulus erklärt also hier mit deutlichen Worten, dass er seinen Leib zum Sklaven machte. Er sieht es nicht wie die Griechen, die zum Beispiel der Meinung waren, der Geist sei das höhere Element im Menschen. Und dieses müsse das Niedere, also den Leib, regieren. Auch geht es ihm nicht darum, wie bei den Griechen im rechten Maß das Ideal zu sehen, dass es zu verwirklichen gelte. Nein, Paulus ist Christ, ein Gotteskind. Und Leib und Geist sollen Gott alleine dienen. Wenn also der Leib bei uns seine Bedürfnisse anmeldet, dann müssen wir diese im gegebenen Fall hinter den Bedürfnissen des Reiches Gottes zurückstellen. Und das hatte auch der Apostel Paulus vor Augen, wenn er sagt im 1. Korintherbrief Kapitel 4, bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe. Er lebt auch hier nicht nur generell ein Leben in der Zucht des Heiligen Geistes, nein, sondern er stellt auch seinen Leib und in den Dienst des Reiches Gottes. Dies betrifft sein Bedürfnis nach Sättigung, nach einem Obdach, nach Ruhe und Sicherheit. Seine Leiden schließen materielle Entbehrungen mit ein. Paulus nimmt sie in Kauf, weil er das höhere Ziel vor Augen hat und mit seinem Leben darauf hinweist, dass dieses Ziel solcher Entbehrungen wirklich wert ist, und auch daran sollten wir uns halten. Wenn wir den ersten Anfängungen und Versuchungen nicht widerstehen, sind wir bald schneller in ihnen gefangen, als wir schauen können. Wie der Apostel, so müssen nämlich auch wir gegen den eigenen Leib oft vorgehen, und das nicht aus der eigenen Kraft heraus, sondern in der Kraft der Gnade, die wir empfangen haben, und in der Kraft der Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus, die in unseren Herzen ausgegossen ist. Und noch etwas. Oftmals erkennen wir bei manchen Geschwistern teil, dass sie vielleicht aus unserer Sicht noch schwächer sein mögen. Doch seien wir uns doch erstmal der eigenen Schwachheit bewusst und achten wir dann darauf, uns nicht über unsere schwächeren Geschwister zu erheben, sondern lasst uns mit ihnen fühlen und für sie beten. Aber auf eins dabei müssen wir achten, ihr Lieben, dass Seelenheit anderen nicht mehr im Auge zu haben als das eigene. Lasst uns streng sein gegen uns selbst, aber mild und liebreich gegen den anderen. Auch wenn die Mehrzahl von uns nicht in gleicher Weise leidet wie der Apostel Paulus, so wird doch jeder von uns täglich vor der Frage stehen, was ihm hilft, das Ziel zu erreichen, und was ihm schadet. Was heißt es nun, so zu laufen, dass man das Preisgeld für den Sieg gewinnt, wie es der Apostel hier benennt? Es bedeutet doch erstmal vor allem, dass man sich täglich neu das Ziel vor Augen führt. Ich lebe heute, um einst in vollkommener Gerechtigkeit bei Gott zu leben und ein unvergängliches Erbteil in der neuen Schöpfung zu haben. Und das ist nur möglich, wenn man Jesus Christus erkannt hat und an ihn glaubt und weiß, dass man bei Gott gerechtfertigt ist. Mithin also, wenn man Frieden mit Gott hat. Doch da keimt die Frage auf, wie komme ich denn dahin? Nun, man muss seine ganze Schuld und Sündhaftigkeit vor dem Herrn Jesus bekennen und Buße tun. Und all sein ganzes Vertrauen nur auf Jesus setzen, den eigenen Werken entsagen und allein den Blick auf den Herrn Jesus richten. Denn nur mit einem gottseligen Wandel in guten Werken durch den Heiligen Geist kommt man an das Ziel im Himmel an. Und dann kann man unter dieser Maßgabe die Gaben Gottes gebrauchen und sich an ihnen erfreuen. Es gibt leider auch manchen Bruder oder Schwester, dem es gefällt, sich selbst den Verzicht für den Gebrauch der Gaben aufzuerlegen. Meist haben sie keinen Frieden mit Gott, sondern es ist ihre selbstgemachte Frömmigkeit, mit der sie bei Gott punkten möchten. Und so fordern sie Gleiches von ihren Mitchristen und verachten den, der nicht wie sie diese Enthaltsamkeit übt. Doch es muss uns hier klar sein, dass wir mit der Zucht bei Gott keine Punkte sammeln können. Wir können mit all unserem Tun und Lassen bei Gott nichts, aber auch gar nichts verdienen oder uns würdiger machen. Wir sind und bleiben elende Sünder. Somit ist die Zucht eine Frucht des Heiligen Geistes. Sie ist ein Ausdruck der Würde, Gottes Kind und Erbe zu sein. Das sollten wir immer im Herzen tragen. Und deswegen sollen wir, die wir im Glauben stehen, nehmen, was Gott uns gibt und auf das verzichten, was er uns nicht gibt. Gibt uns Gott mehr, als wir brauchen können? Können wir mit anderen teilen? Gibt er weniger? Dann dürfen wir deswegen nicht gegen Gott rebellieren oder hadern. Nein, sondern weiter auf seine Güte hoffen, denn wir haben ja in Christus Frieden mit Gott. Und wenn wir rebellieren oder hadern sollten, so lasst euch warnen, nicht auf die sichtbaren Dinge zu vertrauen, die wir in unserem Lebensinhalt sehen und die Freude am Gebrauch dieser Dinge als ein Lebensziel zu verfolgen. Und das geht durch alle Belange unseres Lebens. Wir bemerken hier, das eigentliche Problem ist doch dabei der Aberglaube. Man könne sich doch auf diese Weise Befriedigung verschaffen. Und dieser Aberglaube steht dem rechten Glauben entgegen. Und der rechte Glaube muss jedem gegenüber immer neu auch verteidigt werden. Wir stehen in dieser Welt als Fremdlinge, uns ist dieser Kampf verordnet. Und wir sehen uns auch Angriffen ausgesetzt von verschiedenen Lehren, die hier einströmen, die nicht der Heiligen Schrift entsprechen. Oder auch an sonstigen anderen geistlichen Strömungen, die nicht biblisch sind. Von daher ist immer wieder Wachsamkeit angeraten. Zweifellos ist jede Art der Übertretungen der Gebote Gottes ein Hindernis für unser Glaubensleben. Die Sünde betört das Herz, sie gaukelt Befriedigung vor und ist sie einmal getan, dann ist sie oft Anlass, sie wieder zu tun oder gar sogar noch, was schlimmer ist, sie zur Gewohnheit werden zu lassen. Und das sind schleichende Prozesse, die so manch einer gar nicht merkt. Denn der Feind ist listig. Und diese Sünde will gerechtfertigt werden. Sie nimmt das Herz in Beschlag, sie erstickt unseren Glauben und schlussendlich treiben wir vom Ziel weg. Darum sind Wachsamkeit und Zucht notwendig bei allem Vertrauen und aller Gewissheit, dass Gott es ist, der uns im Glauben erhält und letztendlich durchträgt bis zum Ziel in ewiger Herrlichkeit. Wer also von uns meint, er könnte fröhlich in den Tag hineinleben und die Zügel loslassen, wie man so schön sagt, der verkennt, dass das große Ziel, was Gott in unserem Leben gesetzt hat, uns zur Auseinandersetzung mit der Welt, zum Kampf gegen die Sünde, zum Wachen und Beten, zur Besonnenheit und zur Zucht drängt. Es gilt, die Stellung zu behaupten, die wir durch Gottes Gnade gewonnen haben. Die Feinde sind zwar besiegte Gegner, aber der Sieg muss immer wieder neu im Glauben ergriffen werden. Kommen kommen wir zum Schluss. Die Verse, die wir heute gehört haben, sprechen also das Handeln von uns an. Und das gilt es eben auch für uns richtig zu bewerten. Manch einer, der auch reformatorisch denkt, ist versucht, dem Handeln von uns keine Bedeutung beizumessen. Weil die Rettung und die Rechtfertigung ja aus Gnaden sind und nicht aus den Werken kommen. Wer festhält, dass Gott einen Menschen, den er zum Heil erwählt hat, auch im Glauben und in der Gnade erhält, der ist vollends versucht, mit seinem Heil sorglos umzugehen. Von daher sollten wir uns mahnen lassen, uns da nicht drauf auszuruhen, sondern wirklich in dieser Rennbahn zu laufen, so wie es der Apostel Paulus uns hier in dem Text sagt. Und angesichts der Aussagen, die Paulus in unserem Text macht, müssen wir uns auch wieder jedes Mal neu vor Augen führen. Das Ziel, zu dem Gott uns berufen hat, ist zwar herrlich und wertvoll, aber es ist nach wie vor unsichtbar und zukünftig. Und deshalb stehen wir in der Gefahr, dass wir es aus den Augen verlieren und uns sichtbaren Zielen in dieser Welt zuwenden. Und daher übt Gott auch seinen gnädigen Heilsratschluss in der Weise aus, dass er zu uns sagt: Du stehst nach wie vor im Kampf gegen die Maßlosigkeit des Zeitgeistes und gegen die Sünde in deinem Herzen, dass du dir immer wieder vor Augen führen musst, welches dein eigentliches Ziel ist. Einen guten Teil unseres Lebens müssen wir dem Verteidigungskampf widmen. Ständig sind wir den Angriffen der Finsternis ausgeliefert. Die Verführungen aus dieser Welt sind so riesengroß geworden, auch durch die Erweiterung der Medien und all dieser ganzen elektronischen Dinge, die man heute gebrauchen kann. Wir müssen mit aller Kraft den Glauben verteidigen, der uns als Gotteskindern zum Eigentum geschenkt ist. Wir müssen den Satan widerstehen. Und wenn wir das alles getan haben, müssen wir immer noch gerüstet dastehen. Denn es hört, solange wir auf Erden sind, nicht auf. Also zum Lauf nach unserem himmlischen Ziel gehört also ein ganzer Ernst, und dieser belohnt uns schon auf dem Weg dahin. Wie viel mehr aber erst werden wir belohnt am Zielpunkt? Denn der ernstliche Kämpfer erlangt schon hier das große Glück, dass er mehr und mehr lernt, gewisse Schritte zu tun, dass er mehr und mehr versiegelt wird mit dem Heiligen Geist, dass er mehr und mehr schmeckt den Trost der Vergebung der Sünden und den Frieden, der von Christus stammt. Das ist es doch, ihr Lieben, was uns erhält, was uns wichtig sein muss. Jeden Tag aufs Neue. Und wir wollen auch festhalten, wir sind nun einmal Streiter Jesu Christi und sind dazu berufen, die Krone des Lebens zu tragen. Laufet nun also so, dass ihr sie auch ergreifet. Werft alles weg, was hindern kann. Eitelkeit, Sinneslust, ungütige Lektüre und Gesellschaft, weltliche Vergnügen, die nicht gut sind und auch manche Dinge, die an und für sich nicht böse sind, aber uns dennoch aufhalten können und träge machen können. Das ist die große Gefahr, die wir jeden Tag zu bekämpfen haben. Und fragt man euch dann, warum ihr das tut, dass ihr euch von gewissen Dingen abhaltet, fernhaltet oder sagt, nein, das Buch will ich nicht lesen und so weiter, so antwortet, wir wollen unser Ziel im Himmel erreichen. Ich schließe mit einem Vers aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 12. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Amen.